Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 93, der technische Jahresrückblick. Und damit Hallihallo zu dieser Ausgabe Logbuch Digitalien. Und unnötige Hoffnungen zu wecken, das ist tatsächlich auch die letzte Ausgabe Logbuch Digitalien in diesem Jahr. Denn wir werden eigentlich dran am Heiligen Abend, aber da wollen wir euch nicht vom Kartoffelsalat und Würstchenessen abhalten.
Oder Raclette.
Oder Raclette oder Fisch ist, glaube ich, auch beliebt, oder? Manche essen auch Fisch. Genau, also da müsst ihr euch dann begnügen mit den Technikspielereien, die der Weihnachtsmann so unter den Weihnachtsbaum legt. Da könnt ihr uns dann ja vielleicht schreiben, was ihr so bekommen habt. Und dann hören wir uns dann wieder im Januar, aber dazu am Ende dieser Sendung mehr. Und bei uns ist es ja Tradition geworden, Christian, dass wir am Ende des Jahres zurückblicken auf das vergangene Technikjahr, was so in Digitalien los war. Und da war ja einiges los und das Thema, was alles so ein bisschen durchzieht, war ja, wie auch 2023, auch in diesem Jahr, das Thema künstliche Intelligenz. Ich habe vor kurzem gerade einen neuen Fernseher gekauft und da steht auch ganz groß auf der Box AI, obwohl es eigentlich ja quasi Hochskalieren ist von vorhandenem Bildmaterial. Das hieß früher nicht AI, heute wird auf alles quasi das Label AI gedruckt.
Ich wollte, kennst du noch diese alten Greenpeace-Aufkleber, erst wenn der letzte Baum gerodet und so weiter? Kennst du den?
Ich kann mich erinnern.
Genau, ich habe gedacht, ich druck den mal irgendwann. Erst wenn der letzte Toaster und Waffeleisen AI hat, dann wissen wir, dass AI in der Gesellschaft komplett angekommen ist.
Es kommt garantiert, kommt. Ja, genau. Und wir haben uns so ein paar Blöcke heute Abend überlegt. Wir starten ja mit einem positiven Block. Das sind die Highlights. Dann wird es auch die Flops geben. Unsere Überraschung und Produkt des Jahres werden wir zum Besten geben. Aber wie gesagt, ich glaube, es wäre ganz gut, ja mit einer positiven Note in diese Sendung zu starten und mit unseren ja jeweils fünf technischen Highlights 2024. Christian, willst du vielleicht anfangen?
Ich fange mal an, das ist jetzt kein Ranking, sondern es sind halt wie gesagt die fünf Produkte. An erster Stelle habe ich oder an Position 1 habe ich aufgelistet das CMF Phone One.
Ah ja. Ja, hatte ich jetzt auch gerade in der Hand. Ich war gerade im Urlaub unterwegs in China und in Hongkong und da habe ich es zum ersten Mal in der Hand gehabt.
Genau.
Das ist ganz nett. Ja,
ja, ich finde es auch. Also ich finde es ist ein absoluter Preiskiller. Es holt, glaube ich, so einen Großteil der Menschen ab, die ein einfaches Android-Smartphone suchen, was ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und die irgendwie nicht 1000 Linsen brauchen und Payment und ähnliches. Also es ist eher so, dass ich will jetzt nicht sagen, das Senioren-Handy, aber für die, die halt nicht so viel Technik-Affinität halt verspüren, aber ein grundsolides Gerät haben wollen und ein bisschen ja auch gute Technik verbaut. Also State-of-the-Art-Technik, deswegen das CMF-Phone.
War zwischenzeitlich bei Amazon, glaube ich, für 179 Euro zu haben, ne? Also wirklich unschlagbar. Fühlt sich so ein bisschen plastikmäßig an, ich habe es mir angeguckt, aber wenn man eine Hülle drum macht, ist das ja sowieso egal, ne? Und die meisten Leute machen eben eine Hülle drum rum. Genau. Und CMF hören wir gleich auch nochmal, denn eins meiner Highlights ist die CMF Watch Pro 2, die ich gerade auch umhabe. Meine erste Smartwatch. Ich war ja immer so ein bisschen skeptisch, was Smartwatches angeht. Und dann hattest du mich aufmerksam gemacht auf diese Firma CMF, die ja zu diesem Nothing-Universum gehört. Und dann habe ich mir die mal gekauft. Kostet so um die 70 Euro, wenn man die kauft. Und bin wirklich begeistert. Hat eine super lange Akkulaufzeit. Ich komme da locker ein bis manchmal sogar zwei Wochen hin mit einer Akkuladung. Ist natürlich nicht ganz so smart wie eine Google Watch oder die Apple Watch. Die können noch ein bisschen mehr, die können unabhängig vom Smartphone agieren und so weiter und so fort. Aber wer also die grundsätzlichen Funktionen braucht, wie Herzfrequenzmessung oder eben die Uhrzeit anzeigen, Stoppuhr, alle möglichen Funktionen, die so Fitness-Tracker auch bieten, der ist damit eigentlich ganz gut bedient. Und man kann die Armbänder auswechseln und sogar auch diesen Ring quasi kann man austauschen. Genau.
Ja. Mein zweites ist die Meta Quest 3S. Es können einige sagen, warum nicht die Apple Vision Pro? Das ist einfach der Preis. Ganz, ganz solide. Ich finde die Meta Quest 3 ist eine Überraschung und ein Produkt-Highlight, weil es, wie gesagt, sie liegt ja so ungefähr bei 350 Euro, so roundabout. Und es ist im Gegensatz zu ihrer großen Schwester, die Quest 3, eine echt nette Alternative für den Consumer-Bereich. So eine VR-Brille sich anzuschaffen, die man einfach mal nutzen kann und mitnimmt. Also ich finde, das ist so ein Preislimit, wo Leute halt einfach auch zuschlagen, weil es halt preislich interessant ist. Und ich finde sie in ihrer Funktionalität gut. Über das Design kann man so ein bisschen streiten, aber sie ist eigentlich so unter diesen VR-Brillen absolut mein Highlight für 2024.
Genau, ist auf jeden Fall ein Preis, den man sich dann mal gönnt. Mein weiteres Highlight, weil wir haben ja gesagt, es geht um die technischen Highlights. Da würde ich auf jeden Fall auch die Apple Vision Pro darunter zählen, auch wenn ich mir die nie kaufen würde und wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer auch nicht, weil ich glaube $3,500 in Euro bestimmt noch ein bisschen höher. Aber ich durfte sie einmal ausprobieren und war wirklich beeindruckt, gerade von dieser Demo. Da hat man ja öfter von gehört mit diesen Dinosauriern. Dann taucht man in diese Dino-Welt ein und der Dinosaurier kommt auf einen zu und das ist wirklich knackescharf und richtig hoch aufgelöst. Das ist total beeindruckend. Also von der Technik ist das wirklich eine tolle Innovation, nur es hapert eben irgendwie an der Anwendung, ne?
Ja.
Und am Preis.
Genau. Mein drittes Highlight ist der Mac Mini 4M oder M4 besser gesagt.
Da haben wir sogar was doppelt, den habe ich auch aufgelistet.
Ja, weil das ist für mich so der Mac des Jahres. Das ist ein absoluter Gamechanger im Preis. Das Redesign ist total gut geworden. Es ist eine kleine, solide Rechenkiste, die man sich einfach auf den Schreibtisch stellen kann. Mhm. Und mehr Mac gibt es für das Geld absolut nicht.
Ja, und ist dann quasi wie ein iMac, nur dass man eben unabhängig ist von diesem Bildschirm. Ne? Man stellt sich dann nur den Rechner hin und den Bildschirm, den man hat, zum Beispiel dieses Apple Studio-Display oder eben auch jedes andere Display, was man da anschließen kann. Das kann man dann auch in 5 Jahren dann mit dem neuen Mac Mini benutzen. Und das ist dann nicht Elektroschrott. Ne? Das ist natürlich ein Riesenvorteil, genau.
Genau, kannst aber auch per HDMI jeden anderen Monitor anklemmen. Ja. Es hat 5 Thunderbolt bzw. USB-C-Ports, HDMI-Netzwerk und du bist halt relativ flexibel.
Und hat aber auch einen Lüfter drin. Ne? Hört man den hin und wieder gar nicht?
Null.
Ja, nur wahrscheinlich, wenn man irgendwie stundenlang Video rendert oder solche Sachen
macht.
Ja, genau. Genau, wie gesagt, den habe ich auch aufgelistet. Mein nächstes Highlight im Oktober hat Adobe ja immer diese Max-Konferenz und die haben ja auch dieses AI-Model für generative KI. Das nennt sich Firefly und da haben die Technologie vorgestellt, dass eben auch jetzt Video generiert werden kann und das finde ich total beeindruckend. Da kann man natürlich schöne Spielereien machen, wie ein Foto nehmen und aus dem Foto dann ein Video generieren lassen. Aber es gibt auch ganz praktische Anwendungen, die dann direkt in der Videoschnittsoftware Premiere integriert sind, dass man beispielsweise, wenn man einen Videoclip hat, der zu kurz ist, den kann man dann einfach mittels AI verlängern lassen und die künstliche Intelligenz, die kann dann voraussehen, wie dieser Videoclip weiterlaufen würde und das finde ich total beeindruckend und gerade jetzt in dieser ersten Version sieht das schon ganz toll aus und da kann man sich überlegen, wie solche Anwendungen dann in 10 Jahren aussehen werden. Genau, also das fand ich eine ganz spannende Entwicklung und eben auch eine logische Entwicklung nach diesen Bildgenerierungsprogrammen der letzten 1-2 Jahre.
Ja, auf Stelle 4 oder Position 4 ist es bei mir ein Produkt aus dem Hause DJI. Und es ist die DJI Neo.
Ah, diese kleine Mini-Drohne.
Ja, aber das ist eine, also sie ist klein, sie ist auch preislich sehr günstig, aber sie hat's faustdick hinter den Ohren, weil es halt wirklich so eine Drohne ist, die du einfach permanent mit dir rumschleppen kannst. A, vom Gewicht, von den Features, sie fliegt ja autark, du brauchst dann zum Beispiel auch nicht mal ein Smartphone, wenn du so eine einfache Helix oder ein Boomerang oder ähnliches halt machen willst, kannst sie auch mit Fernbedienung oder Smartphone steuern, aber sie ist halt so eine für jede Situation dabei hab Drohne. Also ja, natürlich könnten jetzt Leute sagen, aber ich kann meine Mini 2 oder Mini 4 Pro oder ähnliches auch mitschleppen. Ja, aber das ist halt schon ein bisschen größer und auch mit Akkus und Co. ist es ein größeres Setup, wenn es einfach nur darum geht, dass du eine Kameraperspektive brauchst, eine Aufnahme aus der Höhe oder halt, ich sag mal, jemand, der das Foto schießt, also so in der Selfie-Funktion für ein Gruppenbild. Wunderbar, wunderbar. Das Ding ist einfach genial.
Genau, also es ist keine Drohne, die man jetzt irgendwie ein paar hundert Meter in die Höhe schießt. Ne? Die ist eher so für die nähere Umgebung gedacht.
Kannst du auch, du kannst sie natürlich auch hochfliegen lassen. Sie hat halt keinen klassischen Drei-Wege-Gimbal, sondern halt nur ein, sag ich mal, hoch-runter. Aber sie kann die ganzen Programme, Helix, Boomerang, Follow-Me-Modus, das kann sie auch alles. Sie hat halt nicht solche Features wie Kollisionserkennung, Hinderniserkennung. Das ist alles halt retuschiert für den Preis und für das Gewicht. Aber sie ist halt mit 140 Gramm oder was sie wiegt, extrem leicht, extrem robust, verzeiht unheimlich viel und ist halt mega kompakt. Und ich finde, für Leute, die sich mit Drohnenfliegerei und Fotos und Videos halt einsteigen wollen und halt nicht gleich Schrott kaufen wollen, sondern eine einfache, gute Drohne zum Reinkommen suchen, dann kann man die DJI Neo bedingungslos kaufen.
Und wie sieht's aus mit Registrierung und Drohnenführerschein?
Brauchst du nicht, weil sie unter 250 Gramm, wie gesagt, ist. Registrierung und Anmeldung beim Luftfahrtbundesamt und musst du selbstverständlich machen. Das geht für jede Drohne im öffentlichen Raum. Aber wie gesagt, sie ist nicht führerscheinpflichtig, da reicht halt einfach nur die Registrierung.
Okay, aber man muss nach wie vor, wie bei großen Drohnen, auch darauf achten, wo man die steigen lassen darf. Genau, ja, da gilt das gleich.
Ja genau, du hast Sperrzonen etc. pp. Klar, das ist das Gleiche.
Ja, mein fünftes Highlight ist es schon inzwischen, glaube ich, sind die neuen mobilen Windows-Rechner mit den neuen Snapdragon X Elite-Prozessoren. Man hat ja sonst immer Windows-PCs gekauft mit Intel- oder AMD-Prozessor und bekanntermaßen waren die ja immer relativ stromhungrig und haben nicht so lange durchgehalten. Und dann kam ja vor ein paar Jahren Apple um die Ecke mit den M-Prozessoren und die haben ja schöne, effiziente Laptops gebaut und die eben auch sehr beliebt sind inzwischen. Und jetzt gibt es eben eine Alternative im Windows-Universum. Also auch basierend auf dieser ARM-Architektur, eben nicht mehr x86 ist es, glaube ich, sondern ARM. Und so die ersten Testberichte, die ich gelesen habe, die sind alle irgendwie sehr begeisternd und machen Lust auf mehr.
Mein fünftes ist das Google Pixel 9 Pro. Einfach weil Google Pixel, finde ich, immer oder die Google Pixel-Reihe die besten Android-Smartphones sind. Natives Android, gute Fotoqualität, Videoqualität hat aufgeholt. Das ist etwas, was man jedes Jahr eigentlich weiß, dass die Pixel besser sind. Das Highlight am neuen Pixel für mich ist natürlich neben der Fotoqualität. Einfach, ich mag das neue Design mit diesem Kamerabalken hinten. Das sieht verdammt gut aus. Ich würde mir das für jedes iPhone wünschen, dass sie diesen Knubbel da auch mal redesignen und anders machen. Also so wie Google das hinbekommen hat von der Designsprache her, finde ich es einfach wunderschön. Also ich kenne keine andere Smartphone-Rückseite, die schöner sein kann als das Pixel. Features, KI integriert, also natürlich ist es heute auch ein sehr vollgestopftes Telefon mit sehr, sehr tollen Funktionen und Features und ich finde halt das beste Android-Smartphone auf dem Markt, nach wie vor.
Ja, Google hat ja angefangen mit der 6er-Reihe mit diesem Design, ne? Da war ja dieser durchgehende Balken, genau, du hast das 6er in der Hand und das wurde dann immer weiterentwickelt, dann die 8er-Reihe, die war dann ja mehr mit so einem silbernen Drumherum noch und jetzt eben noch eine reduzierte kleinere Variante, würde ich es beschreiben. Ne?
Ja, genau. Es ist so ein bisschen eingefasster und halt nicht mehr so symmetrisch balkenartig, sondern so ein bisschen wie so eine, Google hat das ja beschrieben, es ist wie die das Suchfeld
im Browser. Ja, stimmt. Wie dieses Suchfeld, genau. Oder auch dieses Widget, was man auf Android hat. Ne? Genau. Und nach den Highlights kommen natürlich die Flops, Christian. Willst du wieder anfangen? Mhm.
Ein Flop sind smarte Ringe, ob es Aura oder Human und wie sie alle heißen. Ich will gar nicht den AI-Pin noch dazu nehmen, aber ich habe auch so ein Ding ja von Blaupunkt und ja, das ist nett, aber und das geht auch so ins zweite, also ich muss jetzt eins und zwei so ein bisschen zusammennehmen. Mein zweites Fail ist Abo-Modelle. Diese Ringe gepaart mit dem Abo-Modellen, also Abo-Modelle an sich finde ich schon immer so einen leichten Fail, weil ich habe das Gefühl, alle gehen von Einmalpreisen weg, die ich gerne bezahle, hin zu irgendwelchen Abo-Modellen, die irgendwie dann im Preis permanent steigen. Finde ich total nervig und bei den smarten Ringen gibt es, wie gesagt, kaum welche, die kein Abo-Modell dahinter haben oder es mit einem Abo-Modell verkaufen. Und das finde ich, also da ist der Mehrwert für mich nicht klar, weil vieles, was diese Ringe messen können, kann auch eine Smartwatch oder zum Beispiel eine Apple Watch, und da habe ich kein Abo-Modell großartig dahinter. Von daher bin ich damit nicht so warm geworden, habe mir da wesentlich mehr von erhofft, als sie tatsächlich geliefert haben. Ja, das sind so beides zu so die enttäuschenden Faktoren.
Ja, ich hatte mich ja schon gewundert, du warst ja erst so begeistert und dann habe ich dich nie wieder mit diesem Ring gesehen. Da habe ich mir schon gedacht, so richtig gut ist das nicht gelaufen. Genau, aber mit den Abo-Modellen, da hast du schon recht, das ist wirklich ein Ärgernis. Ich habe jetzt letztens gelesen, es gibt sogar einen Geschirrspüler, wo man bestimmte Funktionen eben als Abo-Modell dazu kaufen kann, wenn man die nutzen will. Also keine Ahnung, das Vorspülen oder so, da musst du dann monatlich dafür bezahlen.
Ich dachte ausräumen, das wäre einräumen.
Ja, da würde glaube ich, jeder gerne für bezahlen. Genau. Ja, das kommt vielleicht auch irgendwann noch. Das muss noch erfunden werden, Christian. Dann bin ich dran mit meinem ersten Flop. Mein erster Flop ist gleichzeitig auch ein Highlight gewesen, nämlich die Apple Vision Pro, weil es eben gar keine Anwendung dafür gibt. Es gibt Anwendungen, aber keine, die für mich irgendwie in Frage käme. Diese Dino-Welt ist zwar ganz nett, oder sich virtuelle Bildschirme in den Raum zu projizieren, ist auch ganz nett, aber bislang habe ich irgendwie nicht so den Grund gefunden, warum ich mir so eine Brille anschaffen müsste.
Naja, du hast jetzt ja das erste Apple-Produkt, die auch selber gekauft, und ich glaube, das ist so der sanfte Einstieg, und dann irgendwann, wenn der Mac einzieht, dann kommt vielleicht auch so ein iPad und dann vielleicht auch mal ein MacBook und dann vielleicht auch eine Vision Pro. Das dauert bei dir noch ein bisschen, aber du bist ja schon näher dran herangerückt.
Genau, Christian sagt gerade, ein Apple TV habe ich mir gekauft in diesem Jahr, genau. Ja, aber Apple Vision Pro, da muss, glaube ich, das Pro erst wegfallen. Der Preis muss auf ein Zehntel rutschen, dann kaufe ich mir eine, aber nicht für 3.500.
Ja, wobei ich ja, also ich sage ja immer, das war, glaube ich, nie als Konsumerprodukt gedacht.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich für Business-Anwendungen, ne? Genau, für, weiß ich nicht, Forschung und Entwicklung oder solche Sachen. Genau,
also.
Ja, aber die Demos, die waren eben auf Consumer auch ausgerichtet. Ja. Und in den Apple Stores kann man sich die Dinger ja auch aufsetzen seit ein paar Monaten. Genau, auf jeden Fall ein interessantes Produkt, aber ich glaube, so richtig ist das noch nicht von Erfolg gekrönt. Christian, dein nächster Flop.
Glasfasertarife. Ich kann nicht verstehen, dass wir 2024 bei fast allen Glasfaseranbietern, die ich so rausgesucht habe, immer noch nicht symmetrische Leitungen haben. Und ich sag's mal ganz ehrlich, warum soll ich denn für so einen scheiß Kabelanschluss 1000 Mbit, also 1 Gigabit down und 50 Mbit im Up bekommen? Das ist ja wohl lächerlich. Also das finde ich einfach eine Riesenschweinerei, und man wirbt ja das zukünftige Netz und Glasfaser und so weiter. Aber die Carrier haben immer noch eine Nutzungspolitik und Tarife, die einfach unterirdisch sind. Also damit du einigermaßen Bandbreite im Upstream bekommen musst, musst du ja horrende Tarife im Download-Bereich mit einkaufen, die du im Zweifelsfall gar nicht brauchst. Ich brauche nicht 2 Gigabit im Downstream, um vielleicht 500 Mbit im Upstream zu bekommen.
Ja. Ja, das stimmt. Das war ja in DSL-Zeiten immer schon so ein Ärgernis, ne? Ich glaube, in anderen Ländern war das immer schon anders. USA, die hatten viel mehr symmetrische Tarife auch, ne? Ja, mal gucken, ob sich das irgendwann ändert. Und gerade der Upstream ist ja wichtig, wenn man ein Backup macht von seinen Daten und so weiter und so fort. Mein nächster Flop, für viele ist es vielleicht auch ein Top, Threads, die Twitter-Alternative von Instagram. Ich habe mich angemeldet, aber irgendwie nie warm geworden damit, weil es irgendwie auch gar nicht wirklich eine Twitter-Alternative ist. Irgendwie alle Leute haben dann angefangen, die gleichen Instagram-Fotos auch bei Threads zu posten und keiner wusste so richtig, was damit anzufangen ist und irgendwie bin ich da nie mit warm geworden und ignoriere die Plattform mittlerweile. Also wenn ihr mir da folgt, da könnt ihr das gerne machen, aber irgendwie wird da nicht so viel kommen. Vielleicht werde ich irgendwann mal wieder umschwenken, weil jetzt gibt es ja gerade den Trend, da sind wir auch schon bei meinem nächsten Flop, Twitter oder X heißt es ja inzwischen. Durch die ganzen Elon Musk-Geschichten laufen da ja gerade wieder reihenweise User weg von X und gehen zu Blue Sky oder Mastodon oder solchen Geschichten. Aber mal gucken, ob Threads da groß profitieren wird von den aktuellen Entwicklungen. Aber irgendwie, wie gesagt, ich bin da nicht so richtig mit warm geworden, genauso auch nicht mit Blue Sky. Nutzt du eine dieser Alternativen?
Aktiv tatsächlich nicht. Also ich bin eigentlich froh, dass man mittlerweile mehr ausmisten kann und nicht nutzen kann, als irgendwie alles in die Plattform zu kippen und dieses überall das Gleiche finde ich auch halt nervig.
Ja, ja. Dein nächster Flop, Christian.
Das ist tatsächlich 5G-Abdeckung beziehungsweise der Speed, der nicht versprochen dahinter steht. Also ich habe einen 5G-Mobilfunkvertrag ohne Datenlimitierung, also eigentlich das meiste, was, also kann alles aus der Dose aus der Funkzelle rauskommen. Ich komme aber, egal wo ich bin, immer auf Download-Zahlen, die echt bescheiden sind. Und ich frage mich immer, sind da so viele Leute gleichzeitig in der Funkzelle, dass ich halt nur so wenig vom Kuchen abbekomme? Oft genug wechselt es auch. Also dieses heilsbringende 5G-Netz ist bei mir noch nicht in der Praxis tatsächlich angekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich noch nicht so von überzeugt oder es ist einfach noch Ausbaustufe 0 oder 1 und noch nicht da, wo es halt irgendwann hin sein soll, wie wir es am Ende mit LTE an vielen Stellen haben. Also ist für mich tatsächlich eher noch nach wie vor eine Enttäuschung.
Ja, und wir sprechen ja schon einige Jahre darüber, ne? Irgendwie ist das relativ schleppend, diese ganze Entwicklung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man 5G hat, im Ausland hatte ich das, da hält der Akku viel länger mit dem gleichen Kongstar-Tarif, den ich habe. Wenn ich da Datenroaming genutzt habe in anderen europäischen Ländern, da bin ich da im 5G-Netz eingewählt und irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Akku dann viel effizienter arbeitet, weil wahrscheinlich das Modem nicht so stromhungrig ist.
Das ist ja auch noch so ein neuer Trend und so eine Frechheit. Dann verkaufen sie dir ja irgendwelche 5G-Tarife oder LTE-Tarife und dann hast du so 10 Mbit im Download oder 2 Mbit im Up oder 50 und 50 oder so. Ja, ja. Wo du so denkst, nee, das konnte früher sogar ein LTE problemlos leisten.
Ja.
Das verstehe ich auch nicht, warum das so Leute verarsche Politik einfach nur noch ist.
Ja, das stimmt. Das ist irgendwie so eine Mogelpackung. Wir haben ja über Abo-Modelle schon gesprochen. Ein weiterer Flop von mir sind die immer weiter steigenden Streaming-Preise für Musik, für Filme, Spotify, Netflix. Es wird immer mehr irgendwie in die Höhe getrieben. Wenn man 4K Netflix haben will, kostet das inzwischen, glaube ich, um die 20 Euro. Bis vor ein paar Jahren waren es, meine ich, irgendwie, weiß ich nicht, 13, 14, 15 Euro. Und das wird irgendwie immer weiter in die Höhe getrieben. Und es gibt eben auch immer mehr Dienste. Disney hat jetzt einen eigenen Dienst. Es gibt Paramount Plus, eben Netflix, Amazon Prime. Und dann gibt es eben bestimmte Filme immer nur auf einer dieser Plattformen. Und wenn man alles irgendwie konsumieren will, musst du dann 4 Streaming-Dienste abonnieren. Und dann bist du locker irgendwie 60, 70 Euro im Monat los. Und das finde ich irgendwie eine Entwicklung, die nicht so toll ist. Man hat die Leute da irgendwie so dran gewöhnt, ne? Und Amazon, das könnte man vielleicht als Bonusflop noch hinzufügen, dass die eben jetzt für die Prime-Kunden dann trotzdem Werbung anzeigen in Filmen.
Ja, also ich habe tatsächlich die alle abgemeldet und zahle da nicht mehr für. Also ich habe kein Netflix mehr, ich habe kein Paramount und wie der ganze Kram alles heißt, nothing. Nur Spotify und halt Prime in der Variante, aber eher, weil ich das für die Bestellung brauche, nicht für, und für Fotos, aber nicht, weil ich mir da, also ich gucke da auch nichts. Ich bin ja so ein klassischer YouTuber mittlerweile geworden.
YouTube guckst du das meinst
ja,
du?
Ja, so, genau, ich gucke mir irgendwelche YouTubes rein und wenn da irgendwann so diese zwei Werbespots, die ignoriere ich dann einfach königlich weg, also ich bezahle auch nicht Premium.
Auch nicht, okay.
Das ist völlig okay. Also ich habe mich daran gewöhnt.
Ja. Dann bist du ja Hardcore-Streaming-Dienst-Verweigerer, kann man das so bezeichnen.
Naja, also ich finde ja eben, wie viele Dienste hast du denn, die du tatsächlich nutzt? Also mein Hauptberuf ist ja nicht wie Peggy Bundy auf dem Sofa sitzen und Filme und Streams konsumieren. Ich nutze das nicht aus. Ja, also ich nutze es tatsächlich nicht aus und würde es auch nicht ausnutzen.
Ja klar, man muss es halt auch nutzen. Ne? Das ist eben das Ding. Ich habe auch einige Monate irgendwann letztes Jahr Netflix abonniert und habe irgendwie zwei Filme geguckt. Und für das, was man dann bezahlt, ist es irgendwie ein bisschen irre. Ne? Genau. Ja. Dein nächster Flop, Christian, hast du noch einen in petto?
Ich habe noch einen in petto, das sind tatsächlich Chromebooks. Ich finde Chromebooks grundsätzlich gut und habe sie auch genutzt. Ich finde aber, es fehlt so das Next Thing. Also sie entwickeln sich nicht weiter.
Ja.
Preislich sind sie immer noch eine nette Alternative, auch so gerade, wenn man wenig Administrationsaufwand haben will und Co. Also ich würde sie auch nicht grundsätzlich abschneiden. Aber wenn du mich so nach der Innovationskraft von Chromebooks fragst, dann finde ich sie momentan so ein bisschen lame. Da kommt irgendwie nicht so richtig was nach.
Ja, und wenn man eine mobile Alternative haben will zu Apple, da sind eben diese Snapdragon Elite-Dinger, finde ich, viel attraktiver, weil man da ein richtiges Betriebssystem auch hat. Mit Chrome OS ist man, glaube ich, ziemlich eingeschränkt.
Aber es reicht für die meisten.
Für die meisten reicht es vielleicht. Ja, genau. Ich habe noch einen weiteren Flop, der vielleicht auch für den einen oder anderen ein Top war, weil das Design schon wirklich ganz ansprechend ist. Ich rede vom Arc-Browser. Der ist ja zunächst für macOS erschienen. Der hat so eine ganz besondere minimalistische Benutzeroberfläche. Aber irgendwie, ich bin da nicht ganz so mit warm geworden. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Unter Windows gibt's den ja auch inzwischen. Aber irgendwie kann ich den persönlich nicht so ganz weiterempfehlen. Aber es lohnt sich, das Ganze mal auszuprobieren. Nur wenn man eben an Firefox, Chrome oder Edge gewöhnt ist, da ist es irgendwie schwierig, sich auf so ein ganz neues System einzulassen. Hast du ihn mal ausprobiert, Christian?
Ja, aber ich bin auch damit nicht ehrlicherweise warm geworden.
Ja, man bleibt dann doch irgendwie bei dem, was man kennt. Das ist irgendwie oft so.
Man hat ja auch seine ganzen Tabs noch offen.
Genau.
Markus, was war denn dein Überraschungsprodukt des Jahres 2025?
Wenn ich hier in meine Liste gucke, ist das etwas, was ich schon gesagt habe bei den Highlights. Das sind nämlich diese Snapdragon X Elite Prozessoren, weil man irgendwie immer gewohnt war, dass Windows Laptops total stromhungrig waren und da hat man sich irgendwie dran gewöhnt und man hat das Ganze irgendwie schon abgeschrieben. Und da fand ich das total überraschend, dass jetzt Snapdragon mit diesen neuen Prozessoren um die Ecke gekommen ist. Ja, das fand ich irgendwie überraschend und dass das auch anscheinend gut ankommt.
Okay.
Deine Überraschung.
Ist das Remarkable Pro.
Das ist dieser E-Ink, dieses Tablet, ne?
Ja, ein Tablet, also es ist praktisch, es sieht aus wie so ein E-Book-Reader, ein E-Ink, wie so ein Kindle, aber es ist halt ein Notizbuch. Und das Remarkable Pro kommt in Farbe mit E-Ink-Technologie.
Ah, wirklich? Da kann man also dann farbig irgendwas markieren und so weiter.
Richtig, du hast bestimmte Farben, aber es ist halt dieselbe E-Ink-Technologie. Und das kam wie so aus der Hüfte geschossen und hat einem kalt erwischt, wie man so schön sagt. Aber war total faszinierend. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche das unbedingt, weil ich habe ja noch das Remarkable 2, was ich halt wirklich jeden Tag nutze. Mhm. Aber ich finde diesen Ansatz, dass es tatsächlich doch farbig gehen kann im E-Ink, also mit diesem extrem stromsparenden Display und den ganzen Funktionalitäten, finde ich schon spannend. Würde auch gerne mal eins in live sehen und ausprobieren. Aus dem Aspekt ist es für mich tatsächlich die Überraschung 24.
Gibt es bei den Readern eigentlich ein farbiges? Ich glaube, das hat sich nicht so durchgesetzt. Gibt es aber,
doch.
Ja, gibt es.
Genau, also der Tolino, den gibt es, ich glaube der Shine Pro, der, ich weiß nicht, wie er genau heißt, den gibt es in Farbe. Mhm. Und ich glaube Amazon hat mittlerweile bei der Kindle-Reihe auch einen in Farbe.
Okay, ich bin, wenn ich was lese, eher der analoge Leser. Irgendwie habe ich die E-Books für mich abgeschrieben, deswegen habe ich das gar nicht so verfolgt. Aber wirklich spannend, wenn man dann wirklich darauf schreiben kann und Notizen machen kann, ist das wirklich interessant. Genau.
Die Frage, was du, Markus, 2025, wir gucken so ein bisschen in die Zukunft, in Digitalien unbedingt austesten, ausweiten oder ähnliches möchtest. Also was ist so dein Trend, dein Testcase 2025?
Ja, da sind wir wieder am Anfang der Sendung eigentlich. Ich möchte gerne viel mehr über künstliche Intelligenz lernen, viel mehr praktisch ausprobieren, viel mehr Tools ausprobieren. Weil irgendwie da ploppt so viel auf. Man liest ständig über diese Tools, aber irgendwie fehlt im Alltag die Zeit, sich da wirklich reinzustürzen. Und da würde ich einfach viel mehr gerne ausprobieren. Gerade was ich auch meinte mit den Videoanwendungen, was man da alles Schönes basteln kann. Da möchte ich auf jeden Fall dazu lernen und dann vielleicht auch in Logbuch Digitalien berichten. Genau, Christian, was hast du dir vorgenommen?
Das ist eher so IoT, LoRaWAN und solche anderen Funknetze und Co. Also WLAN, Bluetooth, das kennen wir alle, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Funktechnologie. Und ich finde halt spannend, was damit alles noch so gehen kann, gerade auch so über das Thema größere Reichweiten und Distanzen. Das finde ich halt auch spannend. Ich habe mich auch immer schon gefragt, ich hatte früher, fand ich CB-Funk spannend. Und ich habe mich gefragt, ob es das eigentlich heutzutage noch gibt. Also wahrscheinlich schon so für
Amateurfunk.
Amateurfunk, ja, für die Trucker und Co. Aber wie sich das so im digitalen Zeitalter entwickelt hat, wo ja alle Leute Videotelefonieren oder Skype und Co. Also was ist es noch für eine Szene, die praktisch dann auf diesen CB-Funk oder kann man das vielleicht auch über einen Äther und dann irgendwo zentral ausspielen? Also das sind so Themen, die mich, wo es Fragezeichen gibt, wo ich gerne tiefer einsteigen wollen
würde. Gibt es tatsächlich in Braunschweig auch. Hatte ich mal ein Interview mit den Amateurfunkern hier aus Braunschweig.
Genau. Aber das sind doch die diese riesen Antennen im Garten haben.
Ja, yeah, genau.
Ja, nee.
Das meinst du nicht.
Es wäre mir zu aufwendig, aber vielleicht gibt es da irgendwas anderes, also so in der Richtung. Also ich will nicht so eine Handfunke haben, wo man so wie die Kinder durch die Straßen rennen.
Aber so ein bisschen oldschool analog möchtest du unterwegs sein.
Ja, und ich finde dieses, so wie früher Leute, ich habe irgendwann mal so eine Doku letztens auf YouTube gesehen, wo so Amateurfunker dann irgendwie die Äther durchscrollen und dann irgendwann so ein Trucker auf der A7 kurz hinter Göttingen irgendwie noch irgendwo reinbekommen und dann so ein paar Minuten mit dem quatschen, bis er dann aus der Reichweite ist.
Ja,
ist so,
das ist spannend. Man wird da random mit Leuten verbunden und dann schicken die sich auch so Postkarten zu. Kennst du das?
Nee.
Das ist dann quasi der Beweis, dass die miteinander gesprochen haben und dann kannst du diese Karten sammeln aus aller Welt. Genau, das ist eigentlich ganz spannend. Ja, aber wirklich, heute ist es irgendwie gang und gäbe, dass man über, weiß ich nicht, Skype oder wir nutzen ja auch diese Studio-Link, dass man in 1A-Studio-Qualität, keine Ahnung, mit jemandem aus Neuseeland sprechen kann. Aber sowas ist irgendwie dann wieder was Besonderes, wenn man dann in die Ursprünge so ein bisschen zurückgeht. Ne? Genau. Ja, was haben wir noch auf der Liste, Christian? Wir wollten noch ein bisschen sprechen über das Smartphone an sich zum Beispiel. Wie ist unsere Prognose für 2025? Hast du da eine Idee?
Ich finde es schwer, weil ich das Gefühl habe, dass Smartphones so insgesamt kurz vor der Ablösung stehen, so des Zenites. Ja, es wird klappbare, faltbare, vielleicht noch irgendwann dreifach faltbare und solche Sachen geben. Aber so dieser nächste Innovationsschritt, Der fehlt eigentlich. Also wir diskutieren immer über Prozessorgeschwindigkeit, Arbeitsspeicher, Kameraauflösung. Aber mir fehlt so der nächste Innovationsschritt. Also ich weiß nicht, was da noch kommen kann, ob man viel noch mehr mit dem Thema Gesundheitssensorik und Co. arbeiten müsste und ob die Dinge halt vielleicht da nochmal eine Ecke schlauer werden, aber mir fehlt da so ein bisschen, sag ich mal, die Perspektive, weil ich kann das verstehen, dass Leute nicht jedes Jahr ihr Smartphone upgraden, weil nur wegen dem paar Megapixeln mehr oder kommt ja nichts.
Eine weitere AI-Funktion mehr, die dann sowieso irgendwie 3 Monate später in der Vorgängerversion auch verfügbar ist. Ne? Genau. Es sind sehr inkrementelle Updates, wie man so schön sagt. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich glaube, die faltbaren Smartphones, wo wir vor ein paar Jahren gesagt haben, die sind komplett tot. Da hatte ich letztens eins in der Hand, was wirklich sehr flach ist, auch im zusammengeklappten Zustand. Ich glaube, solche Geräte, die können wirklich sich durchsetzen, wenn die preislich auch noch ein bisschen runtergehen. Die sind noch jenseits der 1.000 Euro. Aber wenn die wirklich flach werden und handlich, dann kann ich mir vorstellen, dass das doch irgendwie noch zu einer Erfolgsgeschichte wird.
Ja, aber ich habe immer noch so ein bisschen, ich hader da noch immer so ein bisschen mit. Ich habe dieses Trauma von Leuten, die zum Fotografieren im Urlaub das iPad nehmen.
Ja.
Genau. Also, das ist Riesenscheibe. Und manche Klapp-Handys, also gerade wie das Pixel Fold, wenn du es so aufmachst, denke ich auch, hat er seinen E-Book-Reader ausgeklappt zum Fotografieren? Also, ich fremdel da noch so ein bisschen mit. Aber vielleicht ist es halt auch einfach irgendwann normal. Aber ich wünsch mir nicht unbedingt ein faltbares iPhone.
Wir werden es beobachten, auch im Jahr 2025 und am Ende des kommenden Jahres werden wir drüber sprechen. Ja, und wir wollen euch nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Christian, welche App hast du denn dabei?
Mein App-Tipp ist Saily.
Was macht man denn damit?
S-A-I-L-Y. Saily ist ein eSIM-Anbieter, gerade wenn ihr im Ausland seid oder vielleicht in den Weihnachtsferien verreisen wollt und ihr wollt nicht irgendwo in einem Kiosk eine SIM-Karte euch grabben, könnt ihr praktisch ein eSIM-Profil mit Saily euch shoppen und habt dann mobiles Datenvolumen. Dahinter steckt NordVPN, ein sehr bekannter und guter VPN-Dienstanbieter. Und das ist ein relativ... Also einfacher Prozess, einfache Installation, kann ich nur empfehlen, wer irgendwo im Ausland eSIMs braucht.
Genau, ich habe ja schon erzählt, ich war jetzt gerade im November in China und in Hongkong unterwegs und hatte da auch eine eSIM, reine Daten-eSIM, also ohne Mobilfunknummer. Und das hat auch wunderbar geklappt. Aber wie gesagt, man hat natürlich keine Nummer, um irgendwo anzurufen. Und dann habe ich die App Satellite benutzt. Hattest du mich irgendwann mal drauf aufmerksam gemacht. Und da bekommt man eine deutsche Mobilfunknummer und kann dann überall, wenn man eine Datenverbindung hat, WLAN oder eben über eine eSIM telefonieren, hat, meine ich, 100 oder 200 Freiminuten im Monat. Also ganz praktisch. Könnt ihr mal ausprobieren. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Und für dieses Jahr. Wir wünschen euch ganz schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns wieder am 21. Januar. Und bis zum 21. Januar, da wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.